Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Apotheker und Kaffeeröster Georg Robert von Pötschen.
Salzkammergut, das ist eine Komposition aus unglaublich vielen Einzelheiten und Teilen und das taugt mir.
In seiner Rösterei über dem offenen Feuer begibt sich der Ischler nicht nur regelmäßig auf die Suche nach dem puren Genuss in der Tasse, sondern ist nebenbei auch ein lautstarker Verfechter von Kunst, Kultur und Handwerk im Salzkammergut.
Das ist ja normalste, ich meine, Leute über etwas urteilen und von dem sie nichts wissen. Ich meine, das ist ja, es tut mir leid, die Social-Media-Geschichte ist ja für mich, jetzt kann jeder schreien, obwohl er nichts weiß. Und je lauter schreit, desto mehr hörst du das. Und ich glaube, dass die, die was wissen, immer leiser werden.
Christi Peter. Robert, servus.
Heute sind wir am Pötschen.
Ja, Wahnsinn. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch wir sind, aber wir sind auf jeden Fall von Bad Gäusern ein Stück weit raufgefahren, nämlich in den Ortsteil Pötschen, hast du da?
Genau. Wir werden gleich fragen, wie hoch wir sind, oder?
Ja, und zwar den Georg Robert. Er ist Apotheker in Bad Gäusern unten, aber deswegen sind wir nicht da. Er ist nämlich auch Kaffeeröster und einer, der über dem offenen Feuer röstet, was ihn speziell macht. Weil Kaffeeröster, haben wir schon gelernt, gibt es ein paar im Salzkammergut, aber nur einen, der über Holz röstet. Servus, Georg.
Grüß euch.
Wie hoch sind wir?
Du, keine Ahnung.
Das fängt ja schon gut an.
Ich weiß wirklich nicht. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe das noch nie ausgesucht.
Aber als erstes müssen wir mal festhalten, du hast eine wunderbare Aussicht hier.
Ja, es ist eine super Aussicht da. Du siehst den Dachstein. Es ist, hier zu arbeiten ist was meditativ.
Ja, das hat auch was.
Das finde ich auch. Meditativ ist immer gut, Georg. Man hat ja immer eine Opening-Frage und wir haben uns was Tolles überlegt. Wenn dein Leben im Salzkammergut eine Kaffeeröstung wäre, wie würde es schmecken?
Sie wird schmecken, sie wird jetzt an allem etwas süß am wenigsten, finde ich. Eine gewisse, eine rauchige, fruchtige, herbe Komponente, so in die Richtung.
Wann kommt denn die herbe Komponente bei dir raus?
Die herbe Komponente kommt dann raus, wenn es mich über was fragt, wo ich über die Gegend was sagen muss.
Das kommt bestimmt.
Über die Höhe zum Beispiel.
Reiten wir nicht drauf herum.
Bist du ein Salzkammergutler? Kommst du von da?
Ich komme von da. Ich bin mittlerweile einer. Ich bin in der dritten Generation und da gilt es dann schon, dass man Salzkammergutler ist. Also geboren bin ich da. Mhm.
Und wo? Erzähl mal ein bisschen was.
Na, geboren wurde in Badersee, also für meine Eltern gesagt, und deswegen in Badersee, weil es da billiger war oder weil man da wen kennt hat. Und da ist man dann im Winter mit dem Pötschen drüber gefahren, weil das anscheinend so gut war. Und ja, aufgewachsen bin ich in Ischl und seit 15 Jahren bin ich in Gäusern.
Was ist denn deine erste Kindheitserinnerung?
Das kann ich nicht sagen.
Weil du nicht daran erinnern kannst.
Nein, das weiß ich nicht. Die ersten Kindheitserinnerungen sind sicher welche, die mit Familie im Zusammenhang stehen. Bei uns war es ziemlich, wie soll ich sagen, eine chaotische Familie und da haben wir gewisse, das heißt, die Familienereignisse, die waren echt die prägenden am Anfang. Ja. Mhm.
Was hat denn dich als Jugendlicher, als junger Mensch am meisten geprägt, würdest du sagen? Was hat dich zu dem gemacht, was du heute bist?
Ja, geprägt haben wir viele Dinge, die waren aber nicht positiv. Okay. Das waren einfach Dinge wie, meine Mutter ist mit 14 Jahren in die Dialyse gekommen, mit 16 sind wir komplett abgereimt, mit 18 ist mein Vater gestorben. Mhm. Und das waren eher Dinge, wo die Resilienz eher dann zum Tragen kommt. Das ist, was erst in den letzten paar Jahren zum Thema geworden ist. Und das war für mich prägend. Also das heißt, es war nicht so lustig.
Wie bist denn du dann zur Pharmazie gekommen? Oder kommt das familiär bei dir? Du bist ja Apotheker, das haben wir schon gesagt am Anfang. Wie ist dieser Weg vonstatten gegangen bei dir?
Ja, Pharmazie war eigentlich sowas wie also das klassische Bildungsweg. Ich bin die fünfte Generation mittlerweile Pharmazeut. Das machen wir halt einfach.
Okay.
Das, so wie es halt immer war. Hat mich aber von meinem Typus her ziemlich an die Grenzen gebracht, weil er ein humanistischer Typ bin. Das heißt, mein Sprachen so interessiert war. Aber die Bedingungen waren nicht einfach so. Ich habe das machen müssen, weil sonst viele Dinge einfach nicht weitergehen hätten können. Darum habe ich das gemacht. Aber ich muss sagen, es war keine schlechte Entscheidung. Es war eine gute Entscheidung für mich, weil der Beruf als Pharmazeut dann gewisse Freiheiten lässt und eigentlich ein schöner Beruf ist.
Und was sind die Freiheiten?
Die Freiheiten sind die, dass ich eigentlich ein konzessioniertes Gewerbe habe. Das heißt, ich bin nicht unbedingt permanent im totalen Wettbewerb mit anderen. Ich kann mir dadurch auch die Freiheit nehmen, mich für Dinge zu engagieren, wo andere keine Zeit hat dafür, was ich, glaube ich, ausreichend gemacht habe. Das kann sich jeder nutzen, wie er will. Ich kann an den Golfplatz gehen und ich gehöre nicht an den Golfplatz. Und ja, das ist eine gewisse Freiheit, die man hat. Und dass man einfach wirklich so etwas wie eine Notwendigkeit ist in einem Ort.
Mhm. Verspürst du da einen Drucker?
Was jetzt
ist, ist ja nicht nur positiv. Ne? Wenn man notwendig ist, dann kann man auch nicht ausbrechen eigentlich, oder?
Ja, das sehe ich nicht so, weil ich kann einem was sagen und du musst trotzdem zu mir kommen.
Okay. Das sagst du jetzt mit einem schönen Grinser.
Ja, sicher, weil das wird mein Arzt da. Ich meine, du kannst dann auch auf deine Meinung sagen, in einem gewissen Sinn brauchen sie die trotzdem. Nicht? Mhm. Ich meine, wie Covid zum Beispiel, wenn wir dann auf einmal da gestanden sind und alles machen müssen, ja, wo gehst du sonst hin?
Das war wahrscheinlich in der ganzen Karriere einer der schwierigsten Zeiten auch, oder?
Ja, ich meine, das war ihrer Stress, weil es halt einfach, weil er nicht gewusst hat, wo es hingeht, im Grunde genommen. Mhm. Und die Leute, die halt ja sagen, sie wissen alles, wie wir es halt machen müssen, kann ich nur lachen, weil es war was Neues. Und wir haben halt reagiert und wir sind halt da gestanden und haben versucht, das bestmöglich zu lösen. Mit Fehler, ohne Fehler, halt einfach der Versuch, das Beste draus zu machen. Und da sind wir schon ziemlich an der Front gestanden, ja. Mhm.
Das klingt nach einem ziemlich straighten Leben. Du hast gesagt, die Familie hat die Erwartung gehabt, du hast das befolgt und so weiter. Hat es Zeiten gegeben, wo du ausbrechen wolltest? Liegt da das auch im Charakter?
Ausbrechen sind schon, indem ich gewisse Dinge in Frage stelle, aber nicht als einfach so als Partout, sondern ich versuche halt einfach ich habe eine sehr prägende Persönlichkeit gehabt in meinem Leben, das war der Walter Berger, der war Moraltheologe und komischerweise mein Religionslehrer vom zweiten Gymnasium an und das war eine sehr prägende Persönlichkeit. Und der hat auch einen sehr individuellen Weg gefahren, obwohl er in der Kirche war, hat er auch in dem System bleiben müssen, aber hat trotzdem unglaublich viel in Frage gestellt und im Sinne der Aufklärung und mit Einsatz von Hirn das Leben bewältigt. Also viel Hirn gehört dazu zum Leben. Das ist das, was momentan ein bisschen unterfordert ist, so generell.
Aber was hast du da wirklich für dich, für dein Leben speziell rausgeholt aus dem? Oder hast du das damals schon gemerkt, dass das ein Mentor wird für dich?
Ja, habe ich schon, weil er die Antworten geben hat können, die andere nicht geben können. Und die waren durchaus passiert. Ich meine, im Sinn von einer Ethik, von einer Philosophie, das ist in alle Bereiche gegangen. Auf einem ziemlich hohen Level an für sich. Mhm.
Reden wir noch, bevor wir zum Kaffeerösten kommen, da oben, wo wir sind, über das Salzkammergut an sich. Wir sind ja schon draufgekommen. Wir haben jetzt über 20 Folgen hinter uns. Wir sind draufgekommen, die Menschen sind schon speziell hier, aber sie haben tolle Eigenschaften und so weiter. Was machen denn für dich die Menschen im Salzkammergut aus?
Ja, es ist schon eine gewisse Abgekoppeltheit vom Mainstream. Es gibt sehr viele Leute, die eine gewisse Sturheit und einen gewissen selbstverständlich das Leben gehen, die andere Leute nicht mehr haben. Ich finde, dass die Sozialkontakte da drinnen auch noch ziemlich gut funktionieren. Das kann man positiv und negativ sehen. Nicht? Ich meine, ich kenne viele junge Leute, die sagen, du bist da total kontrolliert, du kannst nicht aus. Du kannst es aber positiv sehen, weil halt die Leute sich nicht mehr umeinander kümmern. Und das sehe ich in der Apotheken auch. Und ich meine, ich habe woanders auch gearbeitet und ich weiß, wo es woanders auch so geht. Und da muss ich ehrlich sagen, oder auch mit meinem Personal, das sind sehr persönliche Bindungen, die dauern auf 30, 40 Jahre mit den Leuten, mit denen zusammenarbeiten. Das hat einfach wie soll ich das sagen, das ist keine Wegwerfgesellschaft in dem Sinn. Du hast in Gulsen zum Beispiel, in Gulsen allein 120 Vereine, was du dir vorstellst, 120 Vereine. Also das ist schon zu viel, ist fast nicht mehr machbar, aber es gibt einfach da ihre gegenseitige Unterstützung, denke ich, wenn man was braucht und so und das ist wirklich klasse da. Also das finde ich einfach gut. Und sie lassen sich nicht von allem kaufen.
Bist du bei einem von diesen Vereinen?
Ich bin nach Gulsen gekommen, bin ich gleich zum Schützenverein gegangen.
Und da bist du immer noch, oder?
Ich bin immer noch, das sind die beim Schützenverein Steg. Und das taugt man, weil da gibt es einfach, gut, das ist ein Männererholungsheim, muss man sagen, weil da Männer hauptsächlich schießen. Es gibt dort schon Frauen, die auch sehr gut schießen, aber hauptsächlich Männer halt. Das ist so das tradierte Bild. Aber es sind irrsinnig gute Leute dabei und es macht dann Spaß. Und da schießt er mit Gewehr, da ist ja mit über 8 drin, das heißt, das ist ein Gewehr, das 100 Jahre alt, das vorhanden wirklich irrsinnig schön hergerichtet ist. Und da musst du die Patronen stopfen, weil die gibt es ja nicht mehr und jeden Plätzchen musst du aufhören, dass du schießen kannst. Das ist ja nicht so blöd, hier das zu machen. Und das finde ich gut so.
Jetzt hast du gerade erzählt, die Jugendlichen, die nicht auskönnen, teilweise hier. War das bei dir auch mal so, dass du weg wolltest, um dann wieder zurückzukommen oder war das nie der Fall?
Nein, ich war immer schon weg. Also ich war das war mir schon wichtig. Also für mich ist weg war total wichtig. Ich spreche ja 5-6 Sprachen und ich war mit 14, glaube ich, also mit ersten in der 5. Klasse war ich Engel und dann jedes Jahr ein anderes Land, also von Frankreich, Italien, damit ich die Sprachen lerne, das war total wichtig, weil ich der Meinung bin, jede Sprache öffnet ein Fenster in eine andere Kultur. Nur weiß ich, dass ich bin immer gern weggegangen und wir haben zum Beispiel in meiner Familie, mit meiner Frau haben wir, glaube ich, sicher 15 Kinder von Rotary bei uns wohnen gehabt, ein halbes Jahr bis ein Jahr. Das heißt, wir haben uns immer die Welt reingeholt. Vom Südamerika angefangen, vom Straßenkind angefangen, bis alles Mögliche, die alle bei uns gelebt und gewohnt haben, wo sie irrsinnig schöne Beziehungen daraus ergeben haben und das ist für mich total wichtig. Das heißt, das ist, du bist am Land und alles andere ist der Wurscht, sondern das ist für mich total wichtig. Die Sprache ist auch, für mich sind Sprachen total wichtig. Also ich forciere total drei Sprachen lernen. Und das ist meine Philosophie, nur weiß ich, dass diese Gegend, wenn du zurückkommst, eine von den schönsten Gegenden, die es gibt. Und das muss man auch wissen. Das musst du einfach, das schätzt dann umso mehr.
Aber hast du das immer gewusst?
Du hast die Sprache, dass die Gegend gut ist?
Nein, dass die Gegend eine der schönsten ist, die es gibt. Ja. Oder muss man das trotzdem lernen in der Ferne?
Ich glaube, man muss das schon lernen in der Ferne. Ich meine, weil die Leute sehen das für selbstverständlich, wie es da ist. Und das ist es aber nicht. Also, und das heißt, du musst einmal draußen gewesen sein, um zu wissen, wie es da eigentlich ist. Ja, wie gesagt, und der mit der Welt konfrontieren, weil ich finde nicht, dass wir uns so wie Insel Österreich oder so uns da einfach total abhängig erkennen, das geht nicht. Wir sind in einer Welt, die sich ständig bewegt und das soll man registrieren und auch reagieren und sich verhalten und schauen, wie man da am besten durchkommt. Aber das kann ich nur, wenn ich übers Außen Bescheid weiß.
Aber ist das Salzkammergut an sich weltoffen genug für deine Philosophie?
Also ich muss sagen, für mich reicht's. ich denke, weil ich kann mir diese Welt ja machen. Also ich weiß, dass die meisten Leute das nicht haben. Das habe ich jetzt bei der Kulturhauptstadt gesehen. 80% bei denen ist, glaube ich, die Kulturhauptstadt hinten vorbeigegangen. Also ich glaube, dass nur 20% wirklich bewusst registriert haben, was da wirklich abgelaufen ist. Aber allein, dass wir diese 20% das machen dürfen, ist heute schon für ein Privileg. Weil es gibt Länder, da darfst du das überhaupt nicht machen. Wenn ich im Iran sitze, kann ich vielleicht eine Schrift auf irgendwo aufmalen. Das ist das Maximale, was ich tun kann.
Aber es ist interessant, weil das haben wir jetzt schon öfter gehört im Podcast, dass die meisten Leute sich das gar nicht angeschaut haben und trotzdem urteilen. Wie siehst du das?
Das ist ja normal, dass die Leute über etwas urteilen und von dem sie nichts wissen. Es tut mir leid, die Social-Media-Geschichte ist ja für mich, jetzt kann jeder schreien, obwohl er nichts weiß. Und je lauter schreit, desto mehr hörst du das. Und ich glaube, dass die was wissen, immer leiser werden. Das ist ein Problem. Und darum haben wir diese ganzen aggressiven Shitstorms und das alles, weil die Leute nicht aussagen können. Das ist ja eh normal für mich, dass die Leute nichts wissen und schreien. Aber bei der Kulturhauptstadt muss ich trotzdem sagen, es wird was überbleiben. Aber wenn sie es nicht checken, es bleibt was über, es bleibt ein gewisser Grundtonus über. Und ich glaube, das halte ich für total wichtig.
Mhm. Welche Hoffnungen haben Sie erfüllt bei dir, was die Kulturhauptstadt betrifft?
Ja, ich meine, Hoffnungen, ich finde, es war einst einfach mal eine Konfrontation mit einer Kultur, die wir da nicht gewohnt sind. Das ist passiert. Ich bin ja noch Obmann vom Handwerkhaus in Bad Kreuznach. Wir haben da zwei große Projekte gehabt, die auch im Sinn, also in meinem Sinn auch so gemacht worden sind, nicht weil ich sie bin, aber weil wir miteinander wollten, wo wir Leute internationale eingeladen haben, Handwerker, künstlerische Handwerker, die sich mit Handwerkern mit uns konfrontiert haben, wo beide davon lernen, was der Effekt von dem sein soll. Das war eine wirklich klasse Veranstaltung, das war irrsinnig schön. Für mich haben sie Dinge erfüllt, was für mich fast nicht denkbar war, die ganze Aufarbeitung, die 30er, 40er Jahre, wo ich schon immer interessiert war, weil ich viele Dinge einfach nicht gewusst habe. Also die passiert sind in Ischl, die einmal aufgelegt worden sind und die einmal diskutiert worden sind. Auch wenn es viele Leute nicht hören wollen, aber das ist einmal passiert, was sonst nie passiert. Die ganzen unterschiedlichen Zugänge von Kunst, von Tanz, alles Mögliche, einfach diese Breite war unglaublich klasse, wirklich klasse. Wenn man es sehen wollte. Wenn man es nicht sehen wollte, hat man auch Spielzeug erkennen und so weiter erleben können, wie gehabt.
Glaubst du, bleibt was von der Kulturhauptstadt?
Es bleibt auf jeden Fall was. Also ich kann es nicht definieren, aber ich kann mich erinnern an andere Interviews von Graz und von Linz, die alle sagen, es ist was blieben. Ich meine, wir arbeiten schon ganz stark daran, dass was bleibt, im Sinn von, wir haben jetzt Leute, die wissen, wie man EU-Förderungen ansucht, die wissen, wie der Betrieb rennt, wie das macht. Weil wir sind im Handwerkhaus einmal total eingefahren mit einer Förderung vom Bund, die haben uns einen Open Call gemacht und uns eine Förderung versprochen von 80.000 Euro und 20 haben wir dann gekriegt. Und die 6.000, die hätten uns fast die Füße ausgezogen. Und die haben wir dann selber irgendwie finanzieren müssen. Und jetzt ist es so, dass wir Leute haben, die einfach wissen, wie es geht und die müssen wir uns unbedingt bewahren und die müssen wir eigentlich unterstützen und fördern und schauen, dass wir dort diesen Kulturbetrieben soll es genug erhalten. Weil ich glaube, zukunftsmäßig Europa ist eh fast ein Altersheim und eher museal schon langsam im Vergleich zur Welt. Momentan, was hingeht, ich glaube, dass Tourismus und Kultur immer wichtiger wird, weil die Leute das irgendwie brauchen werden in ihrem Produktionswaren oder was wir da so haben. Und ich glaube, dass wir das unbedingt weiter treiben müssen.
Gibt es irgendwas, was negativ war für dich?
Ja, negativ ist natürlich, hat es Aber negativ war natürlich für Dinge im Sinn von Organisation her, da man Karten kaufen und diese ganzen Sachen waren echt schwierig. Aber ich muss sagen, da bin ich ein bisschen toleranter, weil ich weiß natürlich, wie das Ganze abgelaufen ist. Mit einer Verzögerung mit Corona, dann Rabelaustausch, dann ein ganz junges Team in Bad Ischl, weil kein Geld da war, weil man muss ja sagen, Kulturhauptstadt hat ja nur 30 Millionen gekriegt oder 35, nagelt mir fest, Linz hat 70, 80 Millionen gekriegt, Graz 50 Millionen, wir für 24 Orte unterdotiert, das war eine politische Sache, die nachher war nicht ordentlich korrigiert worden ist, nach meiner Meinung. Ja, und die haben sich da strabbelt. Und ich muss ehrlich sagen, für das haben sie das Beste gemacht, was irgendwie möglich war. Und ich weiß, da hat es natürlich oft gekackelt.
Sag mal, man muss Kultur und Kunst aufregen, damit es überhaupt eine Berechtigung hat. Ich stelle mir immer noch vor, zum Beispiel diese Eröffnungsshow, wo die Leute geschrien haben, Katastrophe, nackte Leute und so weiter. Stell dir mal vor, es wäre Eröffnung gewesen und jeder hätte gesagt im Salzkampf, na, das war wirklich fesch. Das kann ich mir nicht vorstellen, nämlich.
Also es ist schwierig zu sagen, ich meine, die Schwäger hat den Weg gewählt, es zu provozieren, ist die Schwäger. So schlecht habe ich es nicht gefunden. Es war eine Provokation, die hat sich noch reingetuscht. Das ist mir klar, weil ein Frauenthema und. Ist ja beinahe durchgefahren, weil ich war im Vorjahr in Esch, ja, als Set bei der Eröffnung, weil ich da einen Freund habe, mit dem ich studiert habe, und da ist das so langweilig gewesen und so furchtbar gewesen und es ist so an die Leute vorbeigegangen, dass ich wirklich froh sein kann, dass wir das so gemacht haben in Gäusern. In Ischl. Und das, ja, ich finde, es war provokativ und zum Teil auch nicht, weil ich schon mal x andere Sachen auch noch, die stattgefunden haben, die wahnsinnig schön waren und anders waren. Und an dem einen Punkt halt, der Bruder damals, haben sie alle aufgeregt, dass man sich alle aufgeregt. Und das Schluss sagt, war ja auch wieder sie, nicht? Wo man schon gesagt hat, so wann ist es soweit.
Stimmt. Was waren denn die Highlights für dich? Nimm uns ein bisschen mit auf deinen Sommer in Bad Ischl, Salz, kann man gut.
Ein Highlight für mich war schon das, was mein Gäusern gemacht hat, was mich betroffen hat im Sinn von der Arbeit her. Es ist schwierig, weil es war für mich ein Highlight in Assetrümmen, diese Präsentation von diesem Sebo, das war französische Truppen, die bei der Eröffnung der Olympischen Spiele getanzt hat, inklusiv mit Schwarze, Weiße und wie gesagt Rollstuhlfahrer, wo leider nur 12 Leute waren in Asset zum Beispiel. Bei 3 Veranstaltungen gewesen nur 12 Leute, was unheimlich peinlich war, finde ich, für Asset. Das war irrsinnig schön, es waren auch die großen Dinger irrsinnig schön. Es war der Eiweiwei für mich schön, obwohl ich nicht direkt Kulturhauptstadt war, aber das im Zuge Kulturhauptstadt war das, weil ich ich gerade das Buch von den Zufälligen gelesen habe, seine Autobiografie, und dann weißt du eigentlich, um was da geht, weil die Weißler sehen das eh nicht, aber das ist eine tolle Persönlichkeit. Es waren die ganzen kleinen Sachen, wie gesagt, die ganzen Aufarbeitungen von Nationalsozialismus waren einfach alles gut. Für mich war das alles klasse. Und dann waren die großen Dinge, wie halt das Konzert von dem Bruckner-Orchester in der Salzhalle in Ebensee, war eine tolle Sache, wo man das als großes Ding sehen will. Aber ich bin keiner so, der sich nur auf das Große sieht. Die kleinen Dinge, die waren auch unheimlich schön und fein.
Glaubst du, aber eines der Probleme, dass 3 Bundesländer involviert waren?
Glaube ich schon. Ich glaube, das ist nicht schwierig, über 24 Gemeinden auf die Reihe zu bringen, einmal, dass die Bürgermeister verstehen überhaupt, um was geht. Also weil die meisten, ich glaube, die zahlt einen und dann kriege ich mit Mehrwert was außer. Für man nicht verstanden, dass was einbringen müssen und das beurteilt wird und dann gesagt, okay, das machen wir, das passt in den Kontext. Das haben ja die vielen nicht verstanden. Und dann hat es natürlich die Beleidigten gegeben, die nicht zum Zug gekommen sind, die dann immer dagegen geschossen haben, bis heute dagegen schießen, wo ich ein paar kenne davon, wo ich mir denke, tut mir leid, ich meine so. Geht es nicht, weil es passt, so stimmt es einfach nicht. Aber die haben halt immer ins Zweifel gezogen. Und das hat aber einer gesagt, der bei der Diskussion vorige Woche in Ischl gesagt hat, der hat ein Linzer Projekt gehabt und ist da auch. Und in Linz ist genau das und es war genau gleich. In Linz war am Anfang nur aufregend, furchtbar, Albtraum und so, also Schmarrn. Und sie waren froh, wie sie da weg waren. Diese gewisse Künstlerklientel, die halt nicht zum Zug gekommen ist. Aber im Grunde ist in Linz ja was überblieben.
Ja, absolut. Die also Stadt ist aufgelebt.
Aus. Und Graz ist selber, ja. Aber was die Murmel, aber irgendwas, das Esprit, das Spirit ist da. Und für mich hängt es ja darauf an, was bringen wir weiter, hängt da sehr viel Politiker, weil da geht es doch nicht um Geld, kann man Leute anstellen, die das dann machen oder nicht.
Aber hast du als kulturinteressierter Mensch jetzt die Angst, dass ein Vakuum auch überbleibt, ein Stück weit, dass man jetzt ab nächsten Sommer wieder nimmer dieses wahnsinnige Angebot im Salzkammergut hat und dadurch, dass wieder ein bisschen banaler wird, das Leben hier?
Glaube ich schon, sicher. Also das wird sicher so sein, weil das Geld gar nicht da ist, dass solche Dinge aufführen lassen kann. Nicht? Ich meine, du brauchst da die Leute, du musst sagen, du brauchst das Budget dafür, dass solche Dinge passieren. Und das wird sicher weniger werden, wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, Kultur gibt es ja schon im Sommer irrsinnig viel im Salzkammergut. Das hat man ja auch reduziert bei der Kulturstadt, weil man gesagt hat, im Sommer ist eh so viel los. Aber die provokative Kultur, die wird sicher abnehmen. 100 Pro. Mhm. 100 Pro. Weil wer soll das tun? Ich meine, ich weiß schon Leute, die das tun wollen, aber die werden das Geld nicht haben dafür. Mhm.
Ja, das ist nur eine Frage, bevor wir jetzt wirklich zum Kaffeerösten kommen. Und zwar möchte ich nur mal auf das Apothekertum eingehen. Jetzt bist du ein Mensch, der kreativ ist offensichtlich, der Dinge anders denkt und so weiter. Hat man diesen Spielraum in deinem Beruf eigentlich auch?
Ja, immer weniger. Also wir waren früher bekannt, ich war früher die Apotheke in Ischl gemacht, die Kurapotheken. Wir haben ja damals das Theater, das Lehrtheater gekauft, weil wir zum Beispiel nicht wollten, zu viert haben wir das gekauft, weil wir nicht wollten, dass das Theater verschwindet, was jetzt hoffentlich hergekriegt wird, noch 20 Jahre. Du hast früher viel mehr machen können, das kannst du halt alles nicht mehr machen, weil es gibt halt diese ganzen GMP-Regeln, das heißt, diese General Medical Practice, wo du alles dokumentieren musst bis zum Exzess, das musst du dann fast einen ähnlichen Schritt machen wie die Industrie und das kannst du als kleine Apotheken nicht machen, weil für 300 Flascherl, wenn du ja verkaufst von irgendeinem Hustentropfen, so eine Dokumentation aufzuziehen, das ist alles nicht mehr, das geht einfach alles, das ist uninteressant, macht man nicht mehr. Daher wird man immer mehr zum schon an der fertige Präparate verkaufen muss.
Aber das heißt, es gäbe Sachen, an die du mehr glauben würdest, die vielleicht ein bisschen weggingen vom Mainstream, von dieser großen Pharmaindustrie, die vielleicht sogar auf Naturgeschichten basieren, die man dann gar nicht mehr verkaufen kann?
Naja, ich sehe das gemischt. Für mich ist es so, dass wenn es hilft, passt mir das. Also, da brauche ich nicht hundertprozentige Belege haben, weil viele Dinge laufen ja vom Körper, vom Kopf aus ab. Ich bin schon ein klassischer Apotheker im Sinn von der klassischen Medizin, wenn es um was geht. Das sage ich ganz ehrlich, weil es ist Naturwissenschaft. Es sind Dinge, die laufen ein gewisses Schema und die kannst du da überprüfen und die laufen an wissenschaftlichen Weg durch. Aber es gibt dafür Dinge, die du anders lösen kannst. Und das gehört einfach genauso akzeptiert. Mhm. Und was nicht einmal die Begründung dafür hast, warum das jetzt funktioniert. Aber das funktioniert halt dann auch.
Da muss ich jetzt an meine Oma denken, die mir immer, wenn ich mich verletzt habe als Kind, immer Johannes Graudöl auf alles drauf dann hat.
Ja, sicher. Aber die Heilung macht dann der Körper.
Brennt uns extrem.
Nein, das brennt nicht.
Also das war Annika, oder? Na,
ja,
Annika,
das ist was anderes.
Annika brennt der Alkohol. Ne? Ja, das ist eine Tinktur und das sagen Johannes Graudöl, das ist ein Öl, das brennt nicht.
Okay.
Und das hat ein bisschen Nebenwirkung. Also wenn es so ein Tauschein kannst du eine photochemische Reaktion haben auf der Haut, dass du dann braune Flecken kriegst. Das ist der Nebeneffekt.
Ja. Aber es hat man nicht geschaut.
Ja, du bist braun im Gesicht, das passt.
Gehen wir zum Kaffee. Ja, apropos braun.
Wir sind aus diesem herrlichen Ort. Hinter uns raucht es da drinnen, da wird geröstet über offenem Feuer. Sag einmal, welche Gemeinsamkeiten siehst du zwischen der Arbeit als Apotheker und als Kaffeeröster? Gibt es da vielleicht sensorische Gemeinsamkeiten, Überschneidungen oder wissenschaftliche? Kannst du das eine fürs andere nutzen?
Also für mich war es die beste Entscheidung, das zu tun, weil durch das bin ich der einzige Apotheker, der Kaffee röstet. Also von der USP ist das Beste, was ich tun habe können. Da kann ich gar nicht in der Homöopathie und irgendwo so gut sein wie das. Im Grunde genommen waren ja Apotheker sehr findige Leute. Die haben ja viele Dinge erfunden, ob es LSD ist und sonstige Sachen. Das waren alles Apotheker. Ich habe zwar den Kaffee nicht erfunden, aber wir sind eben, wie gesagt, ich bin Apotheker, der von Holzbefeuerten röstet. Wo es nur ein paar wenige in Europa gibt, die das machen. Der Connex im Apotheker ist total naheliegend, weil Hauptinnenstoff Koffein, hast dann viel Schmerztabletten drinnen und so, Koffein zum Beispiel sind es von den meistgebrauchten Arzneimittel Koffein. Das heißt, die Pflanzen an sich ist interessant. Wir haben ja in unserer Ausbildung sehr viel, lernen über Pflanzen, die ganze Physiologie, alles was Pflanzen betrifft, haben wir. Die Kaffee-Röstung produziert ja an die 700, 800 verschiedene Aromastoffe, wo es 50 relevant sind, so für den Geschmack. Du hast dann auch beim Kaffee zubereiten, hast einen Extraktionsprozess. Das heißt, du gibst dir ein Lösungsmittel, was das ist, pharmazeutisch siehst, auf eine Pflanze, also auf ein geröstetes Gut und extrahierst es. Das kannst du in unterschiedlicher Art und Weise tun. In der Espresso-Maschine machst du das mit Druck. Da mit der French Press machst du das mit einer Malextraktion und der Hitze. Du kannst unterschiedlichste Extraktionswege nehmen, wo du unterschiedliche Sachen auslöst und unterschiedliche Geschmäcker rausbringst. Und das ist ja der Vorteil, dass ich da relativ viel gelernt habe über das und das weiß. Und ich weiß, dass in der Cafés dann irgendwie präsentiert wird, weil halt jeder irgendwas da Tolles erfinden kann und hin und her. Aber das ist sehr naturwissenschaftlich eigentlich, was da abgeht.
Wie ging es denn los eigentlich mit dem Kaffeerösten bei dir? Du machst ja das mit deiner Frau, glaube ich.
Ja, wir haben es angefangen mit meiner Frau. Also der Grund ist der, wir sind zweimal in Frankreich, einkaufen mit dem Geschäft von meiner Frau. Und dort habe ich gesehen, es gibt dann keine Röster. Und bei uns gibt es keine kleinen Röster, das war vor 10, 15 Jahren. Also jetzt gibt es schon wieder mehr. Die Welle haben wir gerade richtig erwischt. Und dann haben wir gedacht, warum ist der Kaffee bei uns so schlecht? Und dann bin ich auf so einen Kurs gefahren, da war Messe in Wien, und dann bin ich auf so einen Kurs gefahren eine Woche, haben wir das mal angeschaut, und dann haben wir uns 2 Kilo Röster gekauft, und dann haben wir dann mal im Wintergarten zum Rösten angefangen. Und dann haben wir das mal alles angeeignet vom Feeling her, ob das passt und hin und her. Und das war Learning by Doing. Und mittlerweile, glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs. Und was mir einfach irrsinnig nervt, ist einfach die Konzentration von diesen ganzen Nahrungsmitteln in den Händen einiger weniger. Weil vom Kaffee war es zum Beispiel keiner irgendwas. Wird von irrsinnig, von Großteil der Menschen getrunken. Wenn sie herbringen, ein robuster Arabica, dann ist das schon super. Das ist wie wenn ein Weintrinker fragt, was trinkst du für einen Wein, und sagt der Rotwein oder Weißwein.
Genau, einen roten.
So, mehr ist das nicht. Mehr ist das nicht. Und die Mann, und dann haben mich gefragt, warum ist das so? Und das ist einfach deswegen so, weil halt einfach das in der Hand von eng wenigen ist, und die müssen den Kaffee halt immer blenden, das heißt mischen, damit es auf immer denselben Geschmack kommen, so wie der McDonalds rund um die Welt denselben Burger haben muss. Muss der Herr, fragen wir nicht, der Chibo mit der Wiener Mischung, mit der Wiener Mischung haben, und der Herr sehr gefreut hat dasselbe auf seine Tour. Aber das hat eine Vielfalt wie beim Wein, und das gehört einfach rausgespült. Mhm. Aber die, ich halte halt zum Beispiel diese ganze Industrialisierung der Nahrungsmittel ist ja für mich auch die Ursache für diesen Verlust an Sensitivität von Geschmack her. Mhm. An Sensorik, die immer mehr abnehmen von den Leuten. Mhm. Und auch, ich glaube, dass diese ganzen Unverträglichkeiten total für daran liegen, dass die Leute immer dieses fertige Essen da zu sich nehmen.
Mhm. Aber geht dir dann der Einheitsbrei generell auf die Nerven?
Geht mir generell auf die Nerven, mhm. Ja. Genau.
Da brauchen wir gar nicht weiterreden.
Das ist ja mir auf.
Wie kommt sie jetzt zu den Kaffeebohnen? Wie funktioniert das?
Ja, das ist, hat sich alles erleichtert. Natürlich, früher hat es 1-2 große Händler gegeben. Das war die American Coffee. Die haben ein Monopol gehabt, das ist jetzt vorbei. Jetzt durchs Internet, das muss man schon sagen, ist toll, hast du einfach Zugänge zu direkt oder auch über andere Händler. Ich habe zum Beispiel 3/4 vom Kaffee, das ist eine lustige Geschichte, kaufe ich beim Salomon ein in Nicaragua. Salomon hat früher mitgespielt bei Maschek. Der hat im Lehrtheater gespielt, das ist das Theater, was wir besessen haben. Mein Bruder hat Pension, dort hat er gewohnt. Mein Bruder hat mich angerufen, da ist einer, der dort Kaffee machen, und dann sind wir zusammengekommen. Und seitdem kaufe ich beim Salomon seinen Kaffee, und der macht das wirklich klasse in Nicaragua. Der ist mittlerweile Konsul und hat 3 so Farmen gekauft, und glaube, er wird von der Regierung immer gebeten, mehr zu machen, was er nicht tut, wenn er mehr schafft, weil er einfach ein guter Arbeitgeber ist da drüben. Der Kaffee ist bio, ich bin aber nicht zertifiziert, weil das aufwendig ist von der Bürokratie her. Und ja, so läuft es. Und einen anderen habe ich, der ist Musikprofessor in Eisenstadt, dessen Frau ist eine Peruanerin, und die importieren halt das den Kaffee um von gewissen Farmen, wo sie wissen, dass das lässig ist, und so läuft es halt.
Aber das hat eine Zeit gebraucht, bis du die gefunden hast, oder?
Ja, das haben wir relativ früh, das war Zufall, und dann kommst du halt mal rein und dann kriegst du immer mehr mit. Mhm. Also das ist auch eine Szene. Und da gibt's natürlich, da wird natürlich irrsinnig viel gehypt, wer was für ein Kaffee dort und da, und an Leute, die ja zufällig aus der herkommen und sagen, müsst ihr noch mal ausprobieren, weil der ist gekommen und hat mir gesagt, du kannst mal ausprobieren. Mhm. Da haben wir zufällig in Peru, und da haben wir es angeschaut, und das ist ein lässiger, guter Kaffee, finde ich, sehr, sehr, sehr süßer, schokoladiger Kaffee, einfach gut. Und dann sind wir da auf Peru gekommen. Das sind also persönliche Beziehungen auch, das du hast.
Und wie bist du auf diese spezielle Röstung dann gekommen?
Ja, auch, weil ich den Einheitsbrei nicht wollte, weil ich Anhänger bin von analogen Systemen oft. Mhm. Weil die heutigen Reste sind ja Hightech-Dinger, die da hängst du einen Computer hin und dann sagst du, ich gebe jetzt diese Kurve ein, und die gehen alle mit Gas, und dann geht der Druck da drauf, und dann fährt er genau die Gaskurve mit der Kurve nach. Warum das die beste Kurve ist, weiß ich nicht, aber das machen sie halt dann so, und dann kannst du halt jeden das rösten lassen. Wir müssen dann immer schauen, bei uns musst du immer dabei stehen, du musst da heizen, du musst die Temperatur halten, du musst schauen, dass du immer ein einheitliches Holz hast, du musst wissen, was du rausnimmst den Kaffee. Also das weiß ich am Grad genau, an den Außennehmen, weil den koste ich immer, und dann schaue ich die Konsistenz, und dann weiß ich, das passt, und tue ich das. Mhm. Und da muss halt immer dabei sein, du kannst das nicht delegieren, das hängt wieder an selber.
Aber es ist ja dann recht zeitaufwendig, oder?
Natürlich, klar, alles was gut ist, ist zeitaufwendig. Ich kenne nichts, was gut ist, was nicht zeitaufwendig ist.
Schmeckt man das?
Ja, ich glaube schon, dass du schmeckst. Habt ihr das nicht geschmeckt zuerst?
Na doch, aber wir wollen, dass das du erklärst.
Ja, ich finde, du schmeckst es. Ich finde, also ich habe jetzt unnichts einen Vergleich gehabt in einer sehr guten Rösterei in Salzburg. Da habe ich mir extra einen gekauft, und dann von Länder, also Ruanda, das sind recht klasse, gute, wuchtige Afrikaner. Und da muss ich sagen, da waren wir, glaube ich, besser drauf. Nicht nur, weil es wir sind, aber ich glaube, das hat man bewiesen, dass wir nicht schlecht sind. Mhm. Wir sind nicht die Besten, aber ich glaube, dass wir gut sind. Mhm.
Und ist es wichtig, dass das dann eine gewisse Kleinheit bleibt?
Ja, wir werden sicher klein bleiben. Ich mache nicht mehr.
Eben.
Weil ich mache nur das, was wir zusammenbringen. Mhm. Und ich mache nicht mehr Werbung oder irgendwas. Das, was wir tun, ist dann und fertig.
Und da gehen wir jetzt wieder zurück in längst vergangene Zeiten, wo es in jedem Ort 3 Röster gegeben hat, oder? War das mal so?
ich glaube, das war so. Es gab in früheren Zeiten noch in jedem Ort zwei, drei Fleischhauer und Bäcker und alles Mögliche. Ich finde es kompletten Wahnsinn, wenn die Bäcker dann irgendwo vom Tirol eingeführt werden, damit die bei den großen Dingen mit aufgebacken werden. Dann bin ich ja Obmann vom Handwerkhaus, weil wir eben schauen wollen, dass wir die Wertigkeit des Handwerks nach wie vor aufzeigen und wie wichtig das ist. Und mich kotzt es einfach an, dass wir in den letzten 30 Jahren die ganzen alten Innenstädte aufgegeben haben für amerikanisches System, die dann auf der grünen Wiese ihre Supermärkte in der besten Lage beim Kreisverkehr machen dürfen und dann vielleicht das kleine Sponsoring und Blumenschmuck da aufstellen und dann den Ort abkassieren und ausladen und du darfst dann im Ort schauen, wie du den Ort am Laufen hältst. Und das hat mich immer schon unheimlich genervt und ich verstehe es heute noch nicht, dass das immer noch so weitergeht. Gegen das dritte Jahr an, ja.
Aber irgendwas müsst ihr richtig machen im Handwerkshaus, weil du bist bereits der vierte in unserem Podcast, der mit dem Handwerkshaus eine Verbindung hat. Wir haben den Simon Schwarz, Philipp Schwarz, dann der Rudi Daxer, der Lederhosenmacher und auch der Bierschmied ist bei euch. Und die haben wir alle drei schon gehabt und jetzt bist du der vierte.
Ja, ich meine, wir haben jetzt das ziemlich vorangetrieben im 2024 im Sinn von einer Öffnung nach außen. Das heißt, wo wir, glaube ich, die Mitglieder fast wieder überfordert haben im Sinn von dem, was von außen reinkommt. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Und ja, für mich ist es einfach ein Statement vom Handwerk. Und wie gesagt, ich war früher Ortsentwicklung Ischl, aber habe mir ziemlich eingehängt. Und wir haben dann versucht, der Politik zu erklären, wenn ich ein altes Haus restauriere zum Beispiel, nicht? Denkmalgeschützt, nicht? Dann zahle ich, damals war es so, dann zahle ich für einen Quadratmeter und baue der Fläche damals 50.000 Euro, wenn du das wirklich gescheit machen willst. Da kommt der liebe Hofer und macht auf der grünen Wiese seinen Markt. Und der ebene Fläche, der hat da glaube ich 600-700 Euro am Quadratmeter zahlt. Mhm. So, dann brauche ich im Ort einen Mieter. Dann brauche ich eine hohe Miete, wenn man sich irgendwann mal anzahlen, das wäre auf 30 Jahre gerechnet damals. Das heißt, den brauche ich dann. Dann habe ich aber die Frequenzen, weil die sitzen ja alle draußen in dem Einkaufszentrum und kaufen dort ein. So, wie soll ich dann eine alte Stadt erhalten? Wie soll ich das rein finanziell machen? Wenn ich das fremdverziehen muss, das, also wie machst du es dann? Mhm. Und diese absolute Ignoranz der Politik, und dann ist alles leer und dann brauchst du einen Stadtmensch, der nie wieder das, der kann das nicht leisten, die Leute einbringen, aber ich brauche da das im Ort, die Frequenz bringen auch von den Supermärkten. Aber wenn ich alles außen verlagere, und ich verstehe es einfach nicht, wie man das zulassen kann. Und da haben wir halt geschaut, dass wir das in Ischl besser machen, mit Tourismus zusammen ist es gelungen, Goldsand wird es zum Beispiel schlecht, da hören es 5 Geschäfte auf, hat der Frequenz nicht, ist für Nord sicher schlecht. Also wie man das zusammenbringen, weiß ich nicht. Und wir Apotheker haben, das muss ich auch sagen, dadurch, dass wir konzessioniert sind, können wir noch bestehen in einem Ort. Würden das Ketten werden, wäre das dann sicher auch nicht so.
Aber was waren dann die Lösungsvorschläge von euch damals?
In Ischl haben wir Glück gehabt mit Tourismus. Mhm. Das war die Landesausstellung. Da ist dann viel Geld reingeflossen. Da haben wir die Unternehmer selber Geld in die Hand genommen, haben alles hergekriegt. Die Leute haben was gesehen, dass okay, du kannst damit ein Geschäft überleben und dann machst du ein Geschäft. Nicht? Aber wenn ich in einen Ort gehe, der nicht für keine Frequenzen mehr hat, weil er keinen Tourismus hat, also ohne Tourismus könnte man das Geschäft von meiner Frau zum Beispiel nicht leben. Mhm. Dann tust du es. Und diesen Spirit haben wir vermitteln können. Wenn du dir Gmunden anschaust, Gmunden ist eine wunderschöne Stadt, war immer eigentlich besser drauf als wie Ischl. Vom Geschäft und von allem her. Und die haben wir dann überholt. Und wenn du diese wunderschöne Altstadt anschaust, das ist, die Hälfte ist leer. Das ist eine Katastrophe. Aber es ist ein total schöner Ort. Das ist ja wie ein Fjord, wenn du da anschaust, wo du von Ischl kommst. Und die bringen es auch nicht auf die Reihe, weil das zieht alles weg. Und dann noch Vöcklerbruck dazu.
Und alles dazwischen, weil es ist inzwischen mittlerweile alles zu.
Das ist alles zu. Und ist das schön dort? Ich freue mich an das. Und hin und wieder, ich weiß oft nicht. Ich denke mir, das ist dann natürlich, früher war alles besser, das glaube ich nicht. Aber wenn ich mich als Kind erinnere, es hat eine Molkerei gegeben. Und wir haben einen Sonntag kurz vor Pension, da bist du mit der Milchkandel als Kind runtergegangen und die Milch einführen lassen. Ja. Dann bist du zum Fleischer gegangen, der Schücher, der hat dann die Schnitzel vor dir hergelaufen und hat die halt richtig separiert und hin und her. Und dann bist du zum Meindl gegangen am Kaffee und das ist alles irgendwie gegangen. Das, weiß nicht, wie das funktioniert hat damals, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Das hat jetzt funktioniert, so ein Ort. Wieso das heute nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht.
Nein, ich glaube, es war der Druck. Es ist der Druck. Die großen Handelsketten haben einfach einen ganz anderen Preis, an dem sie ansetzen können und das ist der Druck, den die Kleinen nicht mithalten können,
die Leute,
oder?
Die Leute haben aber 20% weg von dem, was sie kaufen. Mhm. Also da kannst du 20% mehr verlangen, weil das haben sie sowieso weg, das Rest. Mhm. Verstehst du mich?
Ich verstehe dich, ja. Denken wir vielleicht dazu kurzfristig, indem wir das alles zulassen? Ist das reversibel, würdest du sagen?
Ich weiß es nicht. Momentan glaube ich nicht. Also momentan glaube ich es sicher nicht. Ich glaube, es maximal reversibel ist dann, wenn die Energiekosten noch mehr steigen würden, wenn der Transport einfach so teuer wird, dass ich mir auf das besinne, was vor Ort ist. Mhm. Es war voll interessant. Wir haben auch einen Lehmbau da gehabt in Gäusern, ein Seminar an 3 Abenden. Und wo die dann gesagt haben, dass eigentlich aus der Umgebung innerhalb von 8 Kilometern der Ganze ist mit dem Aushub, mit Lehm eigentlich alles bauen kannst. Und da brauchst du nicht hin und her fahren und das Zeug von irgendwo her zu haben, da kannst du es von vor ganz viele Sachen machen. Mm. Ich glaube, das kann man schon, aber da müssen sich einfach gewisse Systeme verändern. Preissysteme, Besteuerungen, ja, gesponserte, subventionierte, wo man nicht.
Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen, aber da liegt vielleicht ein Funken Hoffnung drin, in der Kreativität der Menschen, nicht? Und in Wirklichkeit, sage ich jetzt aber mit einem kleinen Augenzwinkern, es ist halt ganz viel Platz für Galerien in diesen kleinen Orten.
Ja, wir sind mit dem Bus, die Galerien haben wir angeschaut, da waren aber ziemlich klar die Galerien.
Da gebe ich dir auch recht.
Das ist gut so, aber ich weiß auch gar nicht mehr die ganzen Büttel, wo ich immer hinhängen soll. Aber
nein, ich denke schon. Robert auch nicht.
Ich weiß es nicht. Ich finde es schön, die Kreativität. Aber nur ich denke mal, wo tust du das ganze Zeug hin? Mm. Ich frage mich auch, wo diese Leute diese Teilenbilder kaufen wollen, hier und da. Dann irgendwo in der Schweiz zwischenlagern in irgendein Kunstdepot oder ja, verschwinden in Dubai in irgendeinem Keller von irgendeinem Scheich, dass sie das einbildet. Denke ich mir, ja, und das ist, was die wollen, dass du dann irgendwo in einen Keller stößt.
Luxusjachten.
Und du sagst, die macht der Jugendlauf ist auch schön, ja. Und du stößt es dann hin, damit es keiner sieht, finde ich super. Finde ich echt. Gute Lösung, finde ich das.
Reden wir wieder über die Kreativität im Kleinen. Ja. Und zwar, wir waren heute im Geschäft von deiner Frau in Bad Ischl und haben die Etiketten gesehen von eurem Café, vom zum Beispiel Bämal Café. Ja. Woher kommen denn diese Namen? Was ist denn da so, die Geschichte dahinter?
Die Geschichte ist die, ich muss sagen, wenn man sich ein bisschen an Zotter orientiert, der hat gemacht Namen auf seine Schokoladen, das muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir dann nachgekupfert. Du findest deinen Namen und dann machst du den Kaffee dazu. Weil wir uns gedacht haben, am Anfang, man, der Kaffee ist ja nicht billig, den wir haben. Das sind Single-Origin-Kaffees, die kosten das. Weil wir zahlen ja dreifach so viel für die Rohbohne, als wie Fairtrade zahlt. Ne? Weil das Fairtrade ist ja, heißt ja nichts anderes, als dass ich nicht weniger zahle als den Börsenpreis. Und der liegt bei 2 Dollar. Bei unseren Cafés, da können Sie die Preislisten einschauen, bei den Händlern, die fangen bei 6, 7, 8, 9, 10 Euro an, grüne Bohne. Daher verschiebt sich das nach oben, weil du einfach das zahlen musst, damit die Qualität liefern können. So, und dann haben wir gesagt, dann, wenn ich da einschreibe, das ist der Café Santa Cruz, was weiß ich, vom Pharma Isomero Ronaldo und hin und her, das interessiert ja kein Mensch. Daher müssen wir irgendwas anderes machen, einfach einen witzigen Titel finden und dann werden sie nochmal kaufen, weil sie neugierig sind und wenn er schmeckt, dann werden sie ihn weiterkaufen. Und das hat echt sehr gut funktioniert. Und das ist recht klasse, weil bei mir im Baumhaus, wo ich die Apotheken habe, oben mir sitzt der Grafiker, das ist der Mensch Hörn Wolfgang, der macht gern Kartons und ich liebe auch Kartons, also Comics liebe ich total, weil das eine klasse Form des Zeichens ist, finde ich, und das der Geschichten erzählen. Und da gehe ich auf, da sitzen wir zusammen und dann sage ich ihm den Titel und sage, lass dir was einfallen. Und dann lass dir was einfallen. Und so machen wir das halt, fertig, ganz unkompliziert.
Gib mir mal ein paar Beispiele. Wir haben den Bämal-Café, ich glaube, Schwarze Katze, oder haben wir gehabt?
Schwarze Katze, ja, dann haben wir Dreiklang, die alten drei Damen, die da sitzen.
Stimmt, am Parkbankerl.
Die da brachten, das heißt, die sind miteinander unterhalten. Dann haben wir, was haben wir noch? Bämal.
Apothekers,
Apotheker Spezial genau. Haben wir. Dann haben wir Early Bird, haben wir damals gemacht für die Kulturhauptstadt, das haben wir auch erfunden für sie, weil die haben zwar auch ein eigenes, wie nennt man das, Leute so neu erfinden.
Was hast du?
Also Marketing-Geschichte gehabt, das war aber nichts Gescheites gekommen.
Also, sehr ehrlich.
Und das hat dann recht gut hingehört, witzigerweise, weil sie halt diesen Vogel gehabt haben. Und dann Dankeschön zum Beispiel, wo man so ein ganz klassisches, kitschiges Büdel mit dem Dachstamm, mit der Almrausch und mit den Enzern, wie es früher die Hefen gemacht haben, und je nachdem. Aber die Problematik ist, mir fällt nur ein, aber ich kann nicht 30 verschiedene Cafés machen, weil das ist dann irrsinnig schwierig zum Händeln im Sinn vom Rösten und der Varietät zum Aufrechterhalten.
Und wie viele Sorten hast du denn?
Ja, momentan haben wir so eine 15, 20 Sorten. Mhm. Und ich meine, und das ist einfach begrenzt, weil du musst es ja verkaufen auch. Und die Leute sind immer eingestellt auf ein gewisses Produkt. Das wollen sie immer dasselbe haben und dann kannst du ständig wechseln.
Kennst du deine Käufer, deine Kunden?
Nein, kenne ich nicht. Ich kenne schon welche in der Apotheke, kenne ich schon. Mhm. Oh ja, die Tiere kaufen, kenne ich schon. Mhm. Ja. Und wir sind ja nicht, wir kaufen einen Teil, verkaufen wir über Internet, das ist nicht so wahnsinnig viel, das sind 20-30%, das andere wird eigentlich in den Geschäften bei uns verkauft. Mhm. Und eigentlich hauptsächlich ist das Geschäft meiner Frau und wir Die Apotheken sind die Hauptdinger.
Und kriegt ihr dann auch ein Feedback?
Ja, schon. Also durchaus positiv, finde ich. Mhm. Also wirklich, es gibt Leute, die sagen endlich einmal, sie finden den Kaffee echt gut. Also ich glaube, dass das wirklich gut ist.
Und ich finde das auch total wichtig, weil du das mit so einer Liebe machst, dass du dann sozusagen auch eine Rückmeldung bekommst, oder?
Ja, nein, ich glaube, die kriegen wir sehr oft, finde ich. Ja, schon. Es ist für mich zum Beispiel, für mich ist das der Punkt, ob das gut ist oder nicht, ist, wenn für mich eine ganz einfache Frau, die nicht viel Geld hat, sagt, sie kauft sich einen Kaffee, eine Woche, dann möchte sie einmal einen gescheiten Kaffee machen. Ja, dann merke ich einfach, das passt. Die müssen es wirklich sie absparen, wenn einer wenig Geld hat. Und da muss sie überlegen, was es kauft. Ein Nerd, der hat eh immer wo was Besseres getrunken. Wenn man dann sagt, das ist der, dann habe ich da woanders auch schon getrunken. Und das sind die ganzen Nerds, die Kinder mich wirklich gern haben, weil das ist eh nur Pseudo. Ja, und das, wenn ein ganz normaler Mensch, der wirklich sich überlegen muss, was sie kauft, sagt, okay, das findet er gut, dann lass es, passt.
Aber die Erkenntnis des Kaffeeröstens, des puren Geschmacks und so weiter, hat das dein ganzes Leben beeinflusst? Nein, schaust du generell jetzt viel mehr hin, was du kaufst?
Nein, ich habe immer schon, also für mich war Essen immer schon wichtig. Kommt daher, weil ich mit 15 Jahren schon nach Frankreich gekommen bin, da habe ich gemerkt, wie wichtig das Essen ist. Und für mich, ich habe zum Beispiel mein Studium, das hat 10 Jahre gedauert, und ich habe nie in der Mensa gegessen, habe immer selber gekocht. Und wir kochen immer selber. Also bei mir gibt es kein Fertigessen. Ich kenne kein Fertiggericht. Das gibt es bei mir nicht. Und wenn ich Erdäpfel esse, dann ist es ein Erdäpfel. Mir geht es nicht ums teure Essen, mir geht es um die Qualität. Mhm. Und ich fahre nach Kärnten und hole mir da meinen Speck von den Bauern, wo ich weiß, dass die Schweine mit Heuern und mit Milch gefordert werden. Ich war jetzt gerade in Lungarn und habe mir die Erdäpfel fürs ganze Jahr besorgt. Weil Erdäpfel hast ja auch unterschiedliche Qualitäten. Und das Essen ist für mich extrem wichtig. Und ich koche immer. Wir kochen immer. Meine Frau macht das Brot.
Aber ist das eine Wohlstandserscheinung, würdest du sagen? Nein, dass ich mir das leisten kann, jetzt nicht nur monetär, sondern dass ich auch die Zeit habe, dass ich auf das schaue?
Glaube ich nicht, weil wir halt dann auch, ich koche, mache ich auf die Nacht dann auch. Also ich sitze halt vom Fernseher, ich koche halt dann noch. Oder meine Frau backt das Brot halt schnell noch. Aber das nehmen wir Geschäft. Also wir verbringen halt wenig Zeit vor dem Fernseher. Oder gar nicht, wir haben keinen Fernseher. Wir müssen auch nicht fern zum Beispiel. Es ist eine Entscheidung für das, was du tun willst. Du hast 24 Stunden Zeit am Tag. Mhm. Und über die 24 Stunden verfügst du, einen Teil verschlafst. Und die anderen Zeit kannst du überlegen, was du tust.
Ich will gerade sagen, Fernsehen ist nicht das Böse. Es ist mittlerweile Social Media.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin das Böse. Nein, aber es ist halt viel. Ich höre mir Podcast oder so. Oder Ö1 her ist ja viel.
Gut so.
Ö1 her ist ja viel. Für mich ist ja Hauptsender Ö1.
Aber ich habe noch eine Frage zu Frankreich. Ja. Das dürfte dich wirklich sehr, sehr inspiriert haben, weil du hast ja auch deine Verkaufsfahrzeuge, sozusagen lauter französische Autos. Ja. Ist das so eine Liebe von dir?
Ja, total Liebe von mir. Ich habe als Jugendlicher keine englische Musik gehört, ich habe nur Franzosen gehört. Weil ich eben das nicht wollte, dass wir die Massen alle nur Englisch nach hinten nachrennen. Ich habe mich, ja, für mich ist Französisch mein Lieblingsspruch eigentlich. Mhm. Und auch die Philosophie-Mentalität von den Franzosen taugt mir. Ich mag es einfach.
Mhm. Interessant.
Ja, absolut, absolut.
Sie sind vom Essen her und von dem her einfach extrem gut drauf. Und auch dieses ein bisschen Schlamperte liebe ich auch sehr. Nicht, das ist total ständig, hundertprozentig. Und das ist bei den Franzosen gut. Tut einfach gut. Mhm. Natürlich, wie der Chauvinismus weiß ich, das schätze ich nicht so. Und auch die Ignoranz der anderen Sprachen, weiß ich auch alles. Hat sich aber schon ein bisschen geändert. Aber sie sind einfach gut, was das betrifft.
Bist du mit der Rösterei da, wo du hin wolltest? Oder gibt es noch Visionen?
Ja, es gab schon Visionen, mit dem Haus was zu machen. Es gab schon eine geile Vision. Ob ich die noch machen mache, weiß ich nicht, weil jetzt bin ich schon 62. Das heißt nicht, dass ich nächstes Jahr aufhören werde. Aber ich weiß, dass das Leben endlich ist. Und war schon lässig, das da noch auszubauen und da irgendwie einen komplett lässigen Raum mit einer irren Kaffeemaschine hinzustellen, mit dem Blick auf den Dachstein, wo du dann sagst, so, das ist der ultimative Espresso. Ob das kommen wird oder nicht, weiß ich noch nicht, aber vielleicht schaffen wir das auch noch. Oder meine Kinder, meine Tochter hat ja gearbeitet bei einem Kaffeegroßhändler und die macht sehr Barista-artig auch unterwegs und in der Küche. Ich arbeite in der Küche witzigerweise, die hat Holzverschuh gemacht und arbeitet in einer High-End, so eine Fine-Dining-Küche in Berlin. Also das hat sich irgendwie trotzdem niedergeschlagen, auch die Philosophie, dass das Essen wichtig ist. Also ich halte Essen für wahnsinnig wichtig. Also das ist. Dieser Spruch, essen Sie Scheiße, 1 Million Fliegen kann nicht irren, was sich auf viele Essen bezieht, den finde ich einfach wahnsinnig gut.
Habe ich überhaupt noch nie gehört.
Ja, unbedingt. Muss ich mal merken. Sag ganz kurz zwischendurch, warst du immer schon so ehrlich und ja, so wirklich? Ja. Oder ist das eine Entwicklung gewesen?
Nein, immer so ehrlich, immer geradeaus. Darum habe ich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Freund. Also so richtig. Man hat gewisse Freunde, aber ich weiß, dass mich viele Leute nicht wahnsinnig schätzen. Oder schätzen im Sinn von also aus dem Weggängern, das weiß ich ja.
Also, ich glaube, dass Menschen wie du vielleicht ein bisschen unangenehm dann für Leute sind, weil sie natürlich einen Spiegel vorhalten, oder?
Kann sein, ja. Mhm. Ja, aber ich weiß, das ist so, mit dem muss man leben.
Ist sehr sympathisch.
Ich finde es total erfrischend und angenehm, einmal Gedanken so zu hören. Ich finde das großartig. Nein,
absolut. Das ist ja das, was wir machen, dass wir Leute eben den Leuten auf der Spur sind, die vielleicht ein bisschen anders sind. Mhm. Genau. Sag einmal, wenn du das Essen so wichtig findest, wir haben das dann zwar in unserem Word-Rap am Schluss drinnen, aber dann würde ich gerne ein bisschen genauer nur auf das Essen im Salzkammergut eingehen. Was macht denn diese Küche hier einzigartig? Oder was ist die Küche aus dem Salzkammergut überhaupt?
Also ich finde die Küche im Salzkammergut überhaupt nicht einzigartig. Also ich finde die Gastronomie in der vollen Krise, außer einige wenige, dass ich Namen kenne, einen Kraul oder was, oder ein paar kleine Sachen, aber sonst, muss ich ehrlich sagen, ist die Küche für mich Katastrophen, weil wenn ich hinten reinschaue, dann haben wir diese Convenience Food, wahnsinnig viel, was du immer weißt, was du kriegst. Die Nachspeisen sind alle Convenience. Ich habe empfindliche Verdauung. Und meistens geht es mir schlecht, aber wenn es halt geschmeckt hat. Also ich finde, ich habe mit Gröller gesprochen, der mir auch gesagt hat, im Grunde genommen, wenn du heute eine gescheite Küche machen willst, dann zahlst du 50, 60, 70, 80 Euro und alles andere ist Convenience. Mhm. Also das Billige ist Convenience. Und das finde ich katastrophale Entwicklung, ganz ehrlich. Aber es ist ja so. Auf der anderen Seite weiß ich es nicht, wenn in Italien machen sie es nicht so, oder wenn in die Steiermark fahre, dann ist es auch nicht so. Aber es geht immer mehr in die Richtung. Mhm. Hängt natürlich mit den ganzen Preisen zusammen und mit Personal und mit Ausbildung und diesem ganzen Wahn, den wir momentan haben. Aber es gibt ja kein mehr, was gibt es denn da für Gasthäuser, die halt einfach frisch ankochen? Ich wüsste den Salzburg keins. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste fast nichts.
Mhm. Und traditionellerweise, was war denn Tradition im Salzkammergut?
Ich glaube, Salzkammergut ist keine großartige kulinarische Gegend gewesen, weil ja auch da von der Landwirtschaft ja nichts produziert worden ist. Mhm. Und da hast du alles einbringen müssen. Und wenn du deine Schmoren und das ganze Sachen und deinen Schweinsbraten nicht erst selber kriegst, das ist klassisch halt. Nicht? Mhm. Aber ich wüsste es nicht, also der Fisch vielleicht.
Wollte ich gerade sagen.
Aber der Fisch wurde ja auch nicht zelebriert. Im Sinn, richtiges Fischlokal, sagst du mir eins? Mhm. Fischlokal?
Naja, zum Beispiel der Nagel Lukas am Traunsee, unser allererster Gast.
Das sind die Ausreißer.
Das sind
aber High-Ends, das ist ja nichts für Normalen. Ich rede von einer ganz normalen Küche. Ich rede von einer Küche, die ganz normale Dinge macht. Wo kriegst du eine Gemüsesuppen? Die will keiner mehr, glaube ich, heute. Wo kriegst du einen Erdäpfel-Gulasch? Wo kriegst du einen Segendiner-Gulasch? Wo kriegst du, also Klassiker, jetzt rede ich von ganz Klassikern, die für mich unverwechselbar sind von der österreichischen Küche her. Ich rede nicht von irgendeinem aufgetragenen, was weiß ich, Mango-Püree auf, was weiß ich. Sondern ich rede von ganz normaler Küche oder Erdäpfel, wo ich mit Erdäpfel was arbeite. Das ist viel zu Arbeit.
Ja, und das haben wir aber wieder beim Problem, dass alle Wirten zusperren, oder?
Ja, weil es nicht mehr da geht. Ja. Also meine Tochter arbeitet bei Nobelhart und Schmutzig in Berlin. Ja, das ist ein totaler linker Koch. Das ist also politisch links, voll interessanter Typ, hat einen 10-seitigen Arbeitsvertrag, wo er alles regelt, macht auf 4-Tage-Woche, macht nur lokal von dort, hat der Kost, das Schnitzel, 45 Euro. Und da stellt er sich hin und rechnet ihnen das vor, warum es das kostet. Das Backel, die Liter Milch kaufen sie dann 6 Euro, musst du dir vorstellen. Weil er sagt, das ist der Preis, den der braucht, damit er normal wirtschaften kann. Gestern haben wir Salzburger Nachrichten gelesen, steht drinnen, Milchbauern, was weiß ich, im nächsten Jahr 20% weniger, nur 15% weniger, weil sie es einfach nicht trennen. Und ich weiß das, weil ich war früher auf der Alm. Ich habe viel gehört und das ganze Zeug, ich kenne das ganze Thema von der Alm, von der Arbeit, die da stattfindet und das kriegt keiner zahlt, das macht da halt keiner mehr. Mhm. Und das finde ich alles irrsinnig unfair, zum Beispiel auch, dass die Leute, die da, die ganzen Bergbauern, die wirklich dann noch daneben arbeiten können und Tag und Nacht arbeiten, ihren Urlaub haben und dann verglichen wir mit irgendeiner Massentierhaltung, was weiß ich, von Frankreich oder von den Deutschen oder so irgendwas. Mhm. Das passt da hinten vorne nicht. Das kannst du nicht vergleichen. Man wollte ja auch unter Druck sein, die kriegen auch wieder nichts für ihr Fleisch. Aber das wird dann nur da in den Berg gegengerechnet. Das kann doch nicht funktionieren. Mhm. Wie soll denn das gehen?
Mhm. Aber bei allem, was du sagst, schwingt bei mir die ganze Zeit mit, dass dir irgendwie die Philosophie ein bisschen fällt hinter die meisten Tätigkeiten. Wenn du sagst, in der Küche gibt es Convenience und dort, die machen das nicht gescheit und das. Fällt den Leuten ein bisschen der Zweck, glaubst du, hinter dem, was sie machen?
Ich glaube, das fällt der Qualitätsanspruch. Mhm. Der Qualitätsanspruch ans Bauen, der Qualitätsanspruch ans Essen, der Qualitätsanspruch ans Gewand. Nicht? Das Gewand kommt aus Frankreich, ist eine Arbeitsjacke, eine französische natürlich.
in Frankreich.
Nein, nein, da müsste es sein. Da gibt es Material. Das gibt es ja die 40er Jahre, das ist super Material, das schmeiße ich nicht weg, die wird ja da drauf fertig. Aber das ist der ganze Qualitätsanspruch, oder, das hast du halt nicht mehr. Mhm. Das geht zack, zack, und wir brauchen alles da nicht weg. Weg. Mhm. Und da reden wir aber davon, da machen wir dann. Was weiß ich, upcyclen und was weiß ich und was alles dann, aber das ist, ich weiß nicht, ich habe von einem gelernt, von dem in Kärnten auf der Alm war, das war, der war sein Leben auf der Alm, der hat jeden Nagel umdraht, also für mich war das total im Zusammenhang mit der Natur, der hat sein Zeug dort gehabt, der hat das alles genutzt, was vor Ort war, aber das war halt dann nicht reich und das war halt dann nicht mit einem großen, das war alles sehr einfach, ja.
Aber wo liegt dann die Lösung für das alles? Liegt die Lösung vielleicht wirklich in dem, dass wir uns wieder regional zurückziehen? Jetzt gar nicht von den Kontakten her und so weiter, aber ich denke mir die ganze Zeit, wenn du sagst, beim Bauen haben wir das Problem, wir haben beim Quant das Problem, beim Essen, du kannst es doch im Großen nicht mehr lösen, oder? Dieses Problem, das muss doch regional irgendwie dann bewältigt werden.
Ja, also regional sicher nicht. Ich meine, ich glaube, dass große geben werden müssen, aber ich glaube, dass wir viel mehr aufs Regionale schauen müssen. Ich glaube schon, dass gewisse technologische Entwicklungen wie also Internet oder die ganzen Autos, dass die auf großen Plattformen abrennen müssen. Aber ich glaube, wir könnten viel mehr lokal machen. Das glaube ich sehr wohl. Also das ging ja auch. Aber ich glaube, man müsste dann gewisse Dinge einschränken, die man halt dann nicht, da kann ich nicht mehr dreimal im Jahr Urlaub fahren oder was. Wobei es eher ist es pervertiert, nicht? Weil wenn man sich das anschaut, die Flughäfen sind voll, überall schreien schon, ich halte die Touristen nicht mehr aus, Mallorca und keiner will das mehr, weil jeder erst auf einmal wegfährt und von China kann man sich das anschauen. Das wird sich halt absurd umführen, weil es irgendwann niemand erträglich ist. Und dann werden wir vielleicht wieder zurückkommen auf was halt lokaler ist. Und ich denke mir, warum können wir uns auch die Gegenden von bei uns nicht schön machen? Gut, da rede ich leicht, weil da haben wir alles, nicht? Aber jetzt, warum kann ich nicht was ich sehe, im Innviertel oder in Linz oder irgendwo, also was machen, weil so geht, das ist nicht schön, da bleibe ich, weil so kann ich am Wochenende auch mal Zeit verbringen.
Ich wollte auch gerade sagen, im Salzkammergut haben wir ja schon sehr viel. Das müssten eigentlich.
Hosen, ja, das rede mit der vollen Hosen. Aber ich denke mir, du kannst ja Städte gestalten. Ich meine, in Paris zum Beispiel, die machen, also die fahren da radikal, ich habe das nicht glauben können, die haben jetzt in 2 Jahren die Stadt umgestellt auf Radlfahren und haben da die großen Boulevards, wo es früher vierspurig die Autos im Stau geschickt hat, das ist weg, du kannst jetzt umgehen, da kannst du fahren, da kannst du Fußball spielen.
Du sprichst von einem mutigen Bürgermeister.
Ja, und ich meine, ja, aber das war auch im Rauchen so. Also bei uns hat es, naja, können wir nicht und da müssen wir dann abteilen, das Lokal und da müssen wir dann ein Glasing einziehen und am nächsten Tag hast du wieder Kassen, nein, es geht da nicht, das sind wir überhaupt nicht mutig. Wir reden da immer und sagen immer auf die anderen, wir sind so super überhaupt nicht. Also wir sind unheimlich inkonsequent und feig.
Ja, aber entschuldige, ich muss jetzt schon sagen, wir sind berühmt für österreichische Lösungen.
Ja, ich meine, die gehen wir irrsinnig weg. Gell. Ja. Ich finde uns schon schlitzohrig. Mhm. Ganz ehrlich, ich finde Österreich schon schlitzohrig.
Aber Georg, ganz ehrlich, wenn ich das alles höre, du gehörst in die Politik erst.
Ja, da hätte ich keine Chance.
zu ehrlich.
Habe ich keine Chance, habe ich in Ischl, meine Ischl habe ich viel da, aber nie in der Politik, weil das habe ich nicht ausgehalten.
Aber jetzt habe ich eine Frage, die ist recht wichtig, weil das ist, glaube ich, ein Knackpunkt in der ganzen Geschichte jetzt. Wenn du so ein frankophiler und Frankreich liebender Mensch bist, wieso bist du da?
Weil das eine gute Gegend ist.
Und jetzt kommen wir zur positiven Geschichte.
Nein, das ist eine gute Gegend. Ich fixe sie nicht negativ. Ich sehe nur die Dinge, die anders gehören, wo man denkt, da müssen wir aufpassen, müssen wir schauen drauf. Und wir müssen unsere Nahrungsmittel schauen, wir müssen unsere Gegend schauen, wir dürfen nicht alles verbauen, weil sonst haben wir es bald nicht mehr. Aber das ist eh schon eingegrenzt. Und wann sollte man vielleicht ästhetischer bauen oder so? Mhm. Und das und die Vielfalt hochhalten. Mhm. Und da ist viel Vielfalt, das muss ich schon sagen. Mhm. Also in Frankreich geht es ja auch total bergab. Ich meine, die ganzen kleinen Orte sind auch die la. Also, was ich nicht meine, dass das anders ist. Wie früher, wie du das 15-Jährige hingekommen bin in den Ort, das war so halt der Montmoran. Da habe ich gedacht, die kommen an die Côte d'Azur oder nach Paris, ganz toll. Dann komme, bin ich voll in die, ins Zentrum von Frankreich, Landwirtschaft, nix. Ich dachte, super. Wo ist der große Boulevard? Und das war aber super. Da war ich bei einem Zuckerbäcker und die haben da gekocht und da und das zwei Märkte gegeben, aber das ist alles verschwunden. Gibt es ja alles nicht mehr in Frankreich. Haben auch ja große Märkte, alles dasselbe. Aber es ist halt irgendwie verloren gegangen durch das. Wahnsinnig verloren gegangen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das noch mal kriegen. Keine Ahnung.
Vielleicht haben wir viele Menschen zum Denken gebracht.
Ja, absolut. Ich glaube einfach, dass das Leute Not hat, die anpacken. Und du bist definitiv einer davon. Und wenn es nur der Kaffee ist, der ein bisschen besser wird durch dein Schaffen und durch das von deiner Frau.
Das ist nicht nur der Kaffee, sondern für Dinge, glaube ich, die wir machen und wo da ein bisschen was passiert. Und der Fortschritt der Welt ist eh nur ganz ein minimaler immer. Und wenn du da irgendwas als ein Millimeter zusammenbringst, ist das schon super.
Jetzt bist du so positiv, ja. dass wir mit unserem Wordrap abschließen wollen. Und da bitten wir um kurze Antworten, weil du sprichst auch sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Deswegen erste Frage, am Salzkammergut schmeckt mir, jetzt bin ich gespannt, nach deinem Frankreich-Ausflug.
Schmeckt mir die Forellen.
Perfekt. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Eine gewisse Abgewandtheit der Welt außen gegenüber.
Mhm. Am Salzkammergut liebe ich.
Die Gegend, die Leute und die Stimmung da.
Am Salzkammergut fehlt mir
eine gewisse Offenheit.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste oder im Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Eigentlich alles. Die Komposition dieses gesamten Gebildes. Salzkammergut. Das ist eine Komposition aus unglaublich vielen Einzelheiten und Teilen und das taugt mir.
Vielen Dank für dieses wirklich ehrliche Gespräch.
Das war ganz toll. Vielen Dank, Georg, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt trinkt man noch einen Kaffee.
Jetzt trinkt man einen Kaffee. Und das war nicht so toll, das ist normal.
Dankeschön.
Mit Zwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.